Es ist Freitag, der 7. Juli.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Sektfrühstück am Freitag. Und an diesem Freitag gibt es wirklich ganz besonders viel zu besprechen und zu sezieren. Einem Tag, an dem Robert Habecks Heizungsgesetz nicht im Bundestag verabschiedet wird, der Bundestag sich aber wiederum in die Sommerpause verabschiedet. Und zu dieser Gelegenheit habe ich eine nicht nur gut informierte, sondern auch sehr sympathische Fachkraft eingeladen. Die Kombination ist ja nicht unbedingt die Regel. Eine tolle Kollegin vom RBB, Korrespondentin im Hauptstadtbüro, und sie ist, wenn es in der Hauptstadt mal wieder ein richtiges politisches Beben gibt, oft schon Minuten später auf Sendung in der ARD, um darüber zu berichten. Guten Morgen, Iris Seyram.
Hallo, guten Morgen. Schön, dass ich bei euch sein kann.
Ja, das Szenario, was ich gerade beschrieben habe, das war ja am Mittwochabend der Fall, als das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe für einige doch sehr überraschend das ohnehin schon komplett zerzauste Heizungsgesetz von Robert Habeck stoppte, vorerst zumindest. Ich habe dich da später am Abend live in der Tagesschau gesehen. Was hattest du eigentlich vorher gemacht an diesem Abend oder eigentlich vorgehabt?
Ich bin sehr froh, lieber Markus, dass du mich nur, ich glaube, ab Hüfte gesehen hast, weil alles darunter
wäre... Ja, mehr konnte man nicht sehen am Fernseher.
Ja, Gott sei Dank, sage ich nur. Das will auch keiner sehen, weil wir waren den ganzen Tag wirklich mit dem Antragsteller, also Thomas Heimann, diesem CDU-Abgeordneten im Bundestag, und seinem Büro im Kontakt. Wir haben gedacht, da müsste heute eigentlich die Entscheidung kommen. Und es verdichtete sich so auf den Abend, aber als dann als um 20 Uhr immer noch nichts da war, haben wir eigentlich gedacht, naja, komm, wir warten noch bis 20:30. Da war immer noch das Postfach leer. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe gedacht, ich mache ein bisschen Yoga. Und just in diesem Moment, als ich mich in meinen Yoga-Schlüppi reingeschält habe, zack, kommt diese Eilmeldung. Und dann bin ich flugs dann wieder ins Hauptstadtstudio gefahren. Und
In Yogahose.
Ich hatte wirklich keine Zeit, die auszuziehen. Gott sei Dank hatte ich aber Zeit, mir immerhin noch irgendwie was obenrum drüber zu werfen. Und dann mit dem ebenso überraschten Thomas Heimann konnte ich auf dem Weg auch noch kurz sprechen. Der war nämlich auch völlig platt, dass diese Entscheidung so gefallen ist, und wartete dann auf das Fax, die 30 Seiten, die da ausgespuckt werden sollten, weil er hatte echt auch keine Ahnung, dass das so ausgeht.
Danke für diesen Einblick. Jetzt wissen wir endlich, wie es bei euch da beim Fernsehen zugeht, und wir sind auch schon direkt im Thema.
Das jüngste Wunder des Robert Habeck.
Ja, das ist schon ein bisschen gemein, diese Rubrik. Dauerärger ums Heizungsgesetz. Die Ampel quält sich in den Sommer, so steht es auf spiegel.de. Ja, die Abgeordneten, wir haben es gerade gehört, im Bundestag können jetzt wirklich ihre Koffer für den Sommerurlaub packen, denn die Ampel hat sich entschieden. Es gibt keine Sondersitzung des Bundestags während der Sommerpause, um das Heizungsgesetz doch noch vor deren Ende zu verabschieden. Das Ganze soll dann erst Anfang September in einer regulären Sitzungswoche verabschiedet werden. Nötig war es geworden, weil eben Karlsruhe am Mittwoch entschieden hatte, dass den Parlamentarierinnen und Parlamentariern zu wenig Zeit für die Beratung bleiben würde, sollte das Gesetz noch vor der Sommerpause, also jetzt in der heute ablaufenden Woche, verabschiedet werden. Das hatte die Ampel ja ursprünglich geplant. Und ich muss ehrlich sagen, für mich ist das jetzt ein echtes Lehrstück darüber, wie eine eigentlich gute Sache schlechtestmöglich angegangen und damit massiv beschädigt wird. Oder ist mein Urteil da zu hart, Iris?
Nö, ich bin da völlig bei dir. Also um dem Ganzen auch noch was Positives abzugewinnen. Ich hatte auch so den Eindruck, wenn man sich nicht so ganz mehr sicher ist, wie so ein Gesetzgebungsverfahren abläuft, ne, welche Prozesse da einzuhalten sind, wer da alles involviert ist, das ist das perfekte Lehrstück, was alles schiefgehen kann an einem Gesetzesvorhaben. Und das ist wirklich so krass, dazu zu gucken. Das ist teilweise wie so zwei Züge, die aufeinander zufahren in Zeitlupe. Und gestern hat es halt eben richtig geknallt.
Es sind ja wirklich alle schuld daran. Erstmal diese, Entschuldigung, gottverdammte Vorgängerregierungen, muss man ja schon sagen, die über Jahre nichts getan haben, nicht umgesteuert haben, sich über Wärmewende, also der Begriff tauchte noch nicht mal auf. Und dadurch natürlich für die aktuelle Regierung, das muss man fairerweise sagen, Tagen irgendwie ein wirklich so knappes Zeitfenster geschaffen haben, dass Hektik entsteht, dass auch Raum für Reibung und Streit natürlich wahrscheinlicher geworden ist. Dann kommen die Grünen und vor allem das Ministerium von Robert Habeck mit einem ersten Entwurf um die Ecke, wo einfach sehr, sehr viel Wichtiges für die Akzeptanz eines solchen Gesetzes nicht bedacht war. Dann die FDP, die die Chance sieht, sich zu profilieren, durchaus sinnvolle Hinweise gibt, auch auf Veränderungen drängt und trotzdem offenbar so eine richtige Lust an der Verzögerung hat und auch die Grünen in die Bedrulle zu bringen. Dann Teile der Medien, die zum Teil Unwahrheiten berichten und maximal gegen das Projekt hetzen. Und dann noch ein Bundeskanzler, der ewig lange zusieht, als habe er Freude am Schlammcatchen.
So ist es. Ich weiß nicht, ob ich dir zustimmen würde bei dem Punkt, dass in den letzten 20 Jahren nichts passiert sei. Keine Ahnung, aber egal. Lass uns einfach mal gucken, nochmal in den Februar reinspringen, weil ab da bin ich nämlich völlig bei dir. Was dann passiert ist, ist wirklich etwas, wo man auch so ein bisschen auch so für seine eigene Zunft sich da so denkt, so, was passiert da oder mit welcher Lust da eben halt auch man wirklich Dinge missverstehen möchte.
An was denkst du konkret?
Naja, ich denke da tatsächlich sowas wie Heizungsstasi, Heizungshammer und ich weiß es nicht. Und Habeck, der in die Keller reingeht und die Ölheizungen oder noch funktionierenden Heizungen da rausreißt. Also Dinge, die eigentlich auch so in dem Ursprungsentwurf, wenn man mal ehrlich ist, so ja auch wirklich nicht drin gestanden haben. Ich meine sogar das Wort Technologieoffenheit in diesem Entwurf auch gelesen zu haben. Bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, um ehrlich zu sein, waren wirklich ein paar viele Entwürfe. Aber ganz so dramatisch dieses Weltend-Szenario, das da skizziert wurde von einigen Kollegen in der Boulevardpresse, das fand ich schon auch ganz schön hart, muss ich sagen.
So, jetzt blicken wir aber nach vorne. Jetzt ist also die nächsten Wochen nichts. Dann soll im September quasi diese zweite und dritte Lesung, die es nun noch mal brauchte im Bundestag, quasi kommen. Was glaubst du? Wird das dann einfach geräuschlos über die Bühne gehen und verabschiedet werden? Oder nutzen die ganzen Gegner ja auch innerhalb der Koalition, namentlich von der FDP, die Chance, das Ding doch noch mal zu verändern?
Ja, das ist ja gerade das Krasse, ne? Wenn man irgendwie bedenkt, so Leute, ihr guckt jetzt alle in den Abgrund. Für euch steht hier wirklich eine Menge auf dem Spiel. Weil das, glaube ich, hätten sie eigentlich lernen müssen, dass der FDP vielleicht so ein bisschen anfangs dieser Konflikt genutzt hat. Ne? Die waren ja gerade so im April, waren ja relativ nah an der Todeszone dran und sind aus einem Parlament nach dem anderen rausgeflogen. Also da haben sie sich vielleicht ein bisschen stabilisiert, aber ich glaube, das war es dann auch schon. Mehr ist da nicht drin. Wenn die Koalition platzt, dann gehen die alle drei baden, aber so richtig. Das müssten sie eigentlich verstanden haben. Und trotzdem kriegen sie es nicht auf die Reihe, selbst wirklich angesichts des Abgrundes, sich irgendwie zusammenzureißen und zumindest in den letzten Tagen so eine Art von Einigkeit zu demonstrieren.
Also, um das abschließend zu sagen, es wäre wirklich nie und nimmer nötig gewesen, das so auf den letzten Drücker durch den Bundestag zu prügeln. Das war wirklich der Plan dieser Regierung. Man hätte das viel vorher sich einigen und auf den Weg bringen können. Und so wie der Plan war, da muss man dem Verfassungsgericht auch recht geben, war es tatsächlich eine völlige Missachtung des Parlaments und deren Gepflogenheiten zu beraten. Und insofern ist es dann auch richtig, dass sowas gestoppt wurde.
Markus, darf ich einen Flachwitz machen?
Bitte.
Ich bin ein großer Freund von Flachwitzen. Du weißt ja, was der eigentliche Name des Heizungsgesetzes, das Gebäudeenergiegesetz, wird ja abgekürzt als GEG, ne? GEG. Das finde ich sehr schön in dem Zusammenhang. Der Running Gag. Er bleibt uns erhalten, glaube ich.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Elterngeld, Streichung für Gutverdiener geplant. Petition kämpft dagegen, so steht es in der Berliner Morgenpost. Um die Sparpläne von Christian Lindner umzusetzen, hat ja Bundesfamilienministerin Lisa Paus entschieden, rund 60.000 Familien das Elterngeld komplett zu streichen. Und zwar denen, die mehr als 150.000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen verdienen. Das sind so mindestens 180.000 brutto im Jahr. Paus' Pläne sorgen aber für Unmut. Die Unternehmerin Verena Paus will mit ihrer Petition Nein zur Elterngeldstreichung die Absenkung der Einkommensgrenze verhindern. Mehr als 500.000 Unterzeichnerinnen hat die Petition aktuell. Ich finde es tatsächlich so ein bisschen Wahnsinn, diese Empörung. Also wer, finde ich zumindest, wenn auch als Paar ein solch hohes Einkommen zur Verfügung hat. Ich finde, der braucht den Staat nicht um Kinder zu bekommen, nicht um sie großzuziehen, nicht um zu überleben, ja nicht mal, um die Chance auf ein irgendwie glücklicheres Leben zu erhöhen. Und ich fand in diesem Zusammenhang sehr lustig, was Peter Wittkamp getwittert hat. Er twitterte einen
Aufruf. Diese Demo?
Heute große Demo gegen die Elterngeldbeschränkungen ab 150.000 Euro am Kurfürstendamm. Hier noch die letzten Infos und dann kommt's. Wir starten um 15 Uhr vor dem Apple Store. Getränke bitte nur im Recap. Wir bitten die Teilnehmerinnen mit SUV ein wenig auf die mit E-Lastenrad zu achten.
Sehr schön.
Wie stehst du zu diesen Plänen, Iris?
Du hast ja hier jemanden eingeladen, der davon sowas von Lichtjahre entfernt ist. Also ich selber komme ja aus einem Haushalt. Wir haben von Transferleistungen natürlich auch gelebt, aber auch teilweise manchmal echt auch die Stromrechnung nicht zahlen konnten und wir das Essen auf so einem Campingkocher zubereitet haben. Also so nah bin ich einem Campingurlaub nie wieder in meinem ganzen Leben gekommen.
Wie zu Hause.
Im Dunkeln mit Kerzen. Und dann irgendwann sind wir aber auf die Idee gekommen, vielleicht irgendwo ein bisschen Strom abzuzwacken vom Dachgeschoss, was nicht so ganz legal war.
Wo war das, Iris? Nimm uns mal mit.
Das war bei mir zu Hause in Köln. Ich komme ja vom Friesenwald. Und das war damals noch nicht so eine schicke Gegend. Mhm. Das war eine sehr roughe Gegend, also wo es auch wirklich viel Kriminalität gab. Mein Papa war einer der ersten Gastarbeiter aus der Türkei, aber hat dann irgendwie die Kurve nicht so richtig gekriegt und hatte ganz andere Träume und Vorstellungen von dem, was er aus seinem Leben macht. Und Dinge laufen halt dann manchmal irgendwie ja ganz schön schief und dann gerät man da in so eine Situation rein. Und wenn da noch Kinder im Haushalt sind, dann ist das irgendwie doppelt scheiße, wenn kein Geld da ist. Also deswegen, wenn ich das so höre, dieses Jahreseinkommen. Ich meine, ich habe mich ja so ein bisschen da rausgerobbt. So. Ich habe ja jetzt immerhin einen Arbeitsvertrag. Mein erster, glaube ich, so richtig. Ach du je. Naja, egal. Jedenfalls habe ich da echt auch erstmal geschluckt, weil da geht ja irgendwie sowas von auseinander, ne? Die Vorstellung, was ist reich? Und ich erinnere mich da noch an, oder weißt du vielleicht auch noch, als Scholz das gefragt wurde und auch Merz, die haben ja auch allen Ernstes gesagt, sie wären irgendwie Mittelstand oder was hatten die damals gesagt? Ich krieg's gar nicht mehr so richtig zusammen.
Gehobene Mittelschicht. Hat Friedrich Merz seine Lebensumstände beschrieben.
Das macht mich sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Es macht mich wirklich so ein bisschen sprachlos. Ja. Aber auch, wie krass das ist, was du für eine Wirkungsmacht hast. Ne? Weil wie viele Leute haben die Petition schon unterschrieben? Was hattest du gerade für eine Zahl genannt?
500.000 sind das jetzt schon.
Zieh dir das mal rein.
Das sind also weit mehr als quasi geschädigt.
Die betroffen wären, genau. Ja. Das muss man sich aber mal vorstellen, was für eine Power dahinter steckt, was für ein Netzwerk, ne? Und was du damit erreichen kannst, wenn du halt in, sag ich mal, solchen Verhältnissen stehst. Das finde ich erstaunlich, muss ich sagen.
Gucken mal, wer da spricht.
Perücken, Pässe und Patronen, so lebt Söldnerchef Jewgeni Prigoschin. Das berichtet der Tagesspiegel. Lange gab es großes Rätselraten über den Verbleib des Chefs der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin. Nach dem Scheitern des Putsches oder was immer das sein sollte, sollte er sich angeblich nach Belarus abgesetzt haben. Jetzt sagte der belarussische Präsident Lukaschenko allerdings, Prigoschin befinde sich in St. Petersburg, also in Russland. Wie das Anwesen aussieht, in dem dieser Prigoschin früher gelebt hat, also vor dem versuchten Putsch, das lässt sich jetzt anhand von Fotos und Videos ganz gut nachvollziehen, die kremlnahe Medien wiederum veröffentlicht haben. Neben einem klassischen Luxus, der da zu sehen ist, also dem Luxus der Superreichen mit Indoor-Pool, Fitnessstudio, Hubschrauberlandeplatz, was halt so dazugehört, sind da aber auch Dinge aufgetaucht, die man eben eher bei einem Warlord vermutet. Viele Waffen samt Munition, Säcke mit Bargeld, mehrere Perücken und Reisepässe, außerdem Fotos von abgetrennten Köpfen. Ich meine, Prigoschins Kämpfer wurden ja wirklich wiederholt Übergriffe, Hinrichtungen und Folter vorgeworfen. Ja, Iris, was machen wir nun mit erstens der Info, dass Prigoschin angeblich wieder in Russland sein soll und zweitens, dass der Kreml jetzt zumindest öffentlich Stimmung gegen Prigoschin macht mit der Veröffentlichung solcher sehr privaten Fotos, die ihn natürlich auch bloßstellen sollen?
Ich weiß ehrlich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich meine, ich frage mich, was ist da los? Was passiert da? also ich finde halt schon alleine die Sache mit dem Vorschlaghammer, ne, die erzeugen ja so krasse Bilder bei einem im Kopf. Das hatte ich zuletzt nur bei dieser Knochensäge in dem Fall Khashoggi.
Da wurde eben auch ein Vorschlaghammer, der einen Metallkopf und den Schriftzug bei wichtigen Verhandlungen gefunden. Und das ist ja eines der Symbole der Wagner-Gruppe. Die Truppe erklärt, diese Waffe zu benutzen, um ihre Feinde hinzurichten oder zu foltern. Also klar, das ist mega gruselig.
Total. Also das hätte sich irgendwie ein Horrorfilm-Regisseur nicht besser ausdenken können. Da läuft es mir kalten Rücken runter. Ne? Das kennt man nur noch irgendwie von dieser Knochensäge, damals im Fall Khashoggi in der saudischen Botschaft.
In der Türkei, ja, in Ankara.
Das hinterlässt einem echt sprachlos. Also nur das mit den Perücken, mit der Verkleidung habe ich nicht so richtig verstanden. Also für mich als Kölner, ich habe da gewisse Sympathien, wenn sich jemand verkleiden möchte. Aber da hört es dann auch ganz schnell auf.
Es sind sehr, sehr hässliche Verkleidungen, muss man sagen. Die würde ich jetzt nicht unbedingt für den Karneval anraten. Aber es sind, für mich passt es nicht ganz zusammen, weil Prigozhin, der, wenn er wirklich zu Recht, wovon viele ausgehen, die Rache Wladimir Putins zu fürchten hat. Was macht er dann in Russland selbst? Warum ist er dann nicht in Belarus? Andererseits, warum verbreiten russische Medien diese privaten Aufnahmen aus Prigozhins Villa jetzt gezielt, genauso eben wie die Selfies?
Das macht keinen Sinn.
Dieses Komplott, was ist dort passiert? Welches Verhältnis haben die beiden noch zueinander? Das ist, glaube ich, noch nicht aufgeklärt.
Da ist noch eine Menge zu heben. Glaube ich.
Prigozhin selbst hat jetzt übrigens auch die Veröffentlichung von Filmmaterial angekündigt. Demnach behauptet er, dass russische Sicherheitskräfte wertvolle Gegenstände und Geld aus seinem Haus gestohlen hätten. Versteckte Überwachungskameras hätten dies aufgezeichnet und er wolle das Material bald veröffentlichen. Also lehnen wir uns zurück, so traurig diese Posse in Russland ist. Es geht weiter.
Komm, nächstes Thema.
Herr oder Frau Ganove? So lautet die Überschrift im Spiegel. Das Selbstbestimmungsgesetz sollte im Juni das Kabinett passieren, doch das Innenministerium bremste. Die Sorge, Gangster könnten das Gesetz nutzen, um unterzutauchen. Ja, also das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, das die Änderung des Geschlechtseintrags künftig einfach vereinfachen soll, auch die Namensänderung vereinfachen soll. Das sollte ja Ende Juni im Bundeskabinett verabschiedet werden. Dann, aber kurz vor der entscheidenden Sitzung, meldete das Innenministerium Bedenken an. Was, wenn Kriminelle das Selbstbestimmungsgesetz ausnutzen, um sich Strafverfolgern zu entziehen? Also wenn sich jetzt nur mal so, um ein Beispiel zu nennen, so war wohl die Befürchtung, wenn sich ein Clanchef wie Arafat Abu Chaker in, sagen wir, Annegret Abu Chaker umbenennen ließe, um dann seine Identität zu verschleiern. Die Entscheidung im Kabinett wurde aufgrund dieses Einwands tatsächlich vertagt, erstmal nur um eine Woche, dann auf unbestimmte Zeit. Und ich frage dich jetzt, Iris, gehen mit den Herrschaften dort quasi, geht da die Fantasie durch oder ist das ein berechtigter Einwand gegen dieses Gesetz, weil es tatsächlich auch Ganovinnen und Ganoven missbrauchen können?
Also ich habe das Gesetzesvorhaben so ein bisschen verfolgt und es gab tatsächlich immer so ein auch die Sorge, dass man das missbräuchlich verwenden könnte, aber eher nicht in diesem kriminellen Kontext, sondern in so einem Spanner hinterher, weißt du, jemanden Auflauer-Kontext. Diese Befürchtung war da. Das haben die aber so mit so einem Link ausgeräumt, den ich nicht ganz unproblematisch finde, weil die haben dann ins Gesetz reingeschrieben, dass das Hausrecht nach wie vor gilt. Also wenn du eben halt dieser, wie von dir zitierte, Saunabetreiber dann bist, ne, dann liegt es an dir zu sagen, so, nee, hier gilt aber noch das, keine Ahnung, das Geburtsgeschlecht oder ich weiß nicht, wie so eine Formulierung dann lauten könnte. Ich glaube, das ist schon auch konfliktreich, also dass dann halt eben einfach sich so in Sportstätten oder in Saunen, Umkleidekabinen, dass sich da durchaus dann doch nochmal Diskussionen, also dass die da entstehen könnten. Also ich fand das jetzt nicht so ganz so easy.
Es gab auch die Sorge, dass sich Männer auf diese Art und Weise vor dem Dienst an der Waffe, nämlich im Verteidigungsfall quasi drücken würden. Und da wurde auch schon die Vorsichtsmaßnahme quasi ins Gesetz mit aufgenommen, dass der Geschlechtseintrag der Neue nicht gültig sei, wenn sie in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Feststellung eines Verteidigungsfalles erfolgt.
Ja, also es ist schon irre, was die da alles bedacht haben in diesem Gesetz. Man muss mal auf der Pro-Seite muss man mal sagen, das ist mal ein Vorhaben zwischen Grünen und FDP, dass die beiden immerhin im Konsens vereinbart haben.
Oh ja, das stimmt. Ne? Das ist seltene Einigkeit und man sieht sich hier ja auch als gesellschaftliche Fortschrittskoalition. Also
da ist aber
auf diesem Terrain der Liberalisierung gehört man schon eher zusammen, wenn da nicht die störende Innenministerin und deren Beamten wären, die nämlich auch, und das will ich hier auch noch sagen, die noch etwas anderes umtreibt, auch abgelehnte Asylbewerber, denen eine Abschiebung droht, könnten auf dumme oder schlaue Gedanken kommen, steht dort. So die Befürchtung, auf dem Papier könnten sie sich zu einer neuen Person erklären. Danach würden sich ihre Herkunftsländer womöglich verweigern, sie zurückzunehmen. In den Datenbanken dieser Staaten existiert diese neue Person schließlich nicht.
Total interessant. Bevor man mich irgendwie nach Afghanistan, Syrien oder was weiß ich wohin abschiebt, da würden mir, glaube ich, auch 1000 Sachen lieber einfallen.
Also um das mal klar zu sagen, wir reden hier wirklich über irgendwelche Verdächtigungen und Nischenfälle. Und ich glaube, es gerät da auch im Bundesinnenministerium in diesen Tagen so ein bisschen aus dem Fokus, was das für die betroffenen Menschen tatsächlich bedeutet, welche Erleichterung es für ihren Alltag mit sich bringt. Und das wiegt zumindest für mich persönlich schwerer als all die Bedenken, die man in Einzelfällen da finden mag.
Ich glaube, mein Schwein pfeift.
Bund zahlt 243 Millionen Euro Schadensersatz. Der Versager und seine Helfer, so heißt ein ziemlich deftiger Kommentar von Klaus Ott in der Süddeutschen Zeitung. Und er betrifft wen?
Andi Scheuer.
An die Scheuer, richtig. Also Scheuers Mautdebakel wird uns Steuerzahler 243 Millionen kosten. Und das, so schreibt es Klaus Ott, ist nicht das Einzige, was der CDU-Mann verbockt hat. Zur Millionenentschädigung kommt eine marode Bahn, die der ehemalige Bundesverkehrsminister in seiner Amtszeit nicht auf Vordermann bringen konnte. Die CSU hat lange an Scheuer festgehalten, obwohl der immer schon mehr Sprücheklopfer als Sachpolitiker war. Ja, also diese Maut, das ist wirklich eine der Sachen, ich meine, wenn wir lange Politik beobachten, dann ist man an Sachen gewöhnt und dann sagt man, okay, hat man vielleicht auch mehr Verständnis als Leute, die da nicht täglich hingucken. Aber dieses Mautdebakel ist wirklich etwas, was mich bis heute aufregt. Und jetzt gab es eben diese Klage der potenziellen Betreibergesellschaften, die schon damals darauf hingewiesen hatten, lassen Sie uns den Vertrag doch ruhig noch mal ein bisschen abwarten, bis es eine Zustimmung vom Europäischen Gerichtshof für diese Maut gab. Und Scheuer hat aber sehr darauf gedrängt, nee, lass uns das jetzt schon unterschreiben, das wird gut gehen und so. Und dadurch sind Ansprüche entstanden. Das kostet jetzt alle 250 Millionen Euro, die sicherlich sinnvoll investiert hätten sein können von Seiten des Bundes, zum Beispiel gegen Kinderarmut. Und man muss sich nochmal vergegenwärtigen, was der Hintergrund dieser absurden Maut war. Die Landtagswahl 2013, da hat der damalige CSU-Ministerpräsident Horst Seehofer einen sogenannten Bayernplan vorgestellt mit der zentralen Forderung eine Autobahnmaut und zwar nur für Ausländer. Also es sollte auch diesen latent ausländerfeindlichen Konnex irgendwie in diesem Versprechen geben. Es hat absolut funktioniert. Es gab damals eine absolute Mehrheit für die CSU, für Horst Seehofer und dann musste dieser Unsinn tatsächlich von den Handlangern in Berlin, und das ist nicht Andreas Scheuers alleinige Schuld, umgesetzt werden. Also alle mussten dafür bluten, für dieses Wahlversprechen. Das nur noch mal der historische Rückblick.
Ja, freie Fahrt für Deutsche, ne? Das war sehr schön mit anzusehen, aber da waren eben einige.
Günstige zumindest.
Da waren einige CSU-Politiker, die da so richtige feuchte Augen bekommen haben bei dem Gedanken, damit so richtig Kasse zu machen. Obwohl die Warnungen, die juristischen Warnungen von vornherein ja da waren. Und ja. Kannst du dich noch erinnern, das war Dobrindt, der erst diesen kongenialen Plan geschmiedet hat, das Ganze irgendwie ja so zu umgehen, dass alle diese Maut zahlen sollten, nur die Deutschen das dann über die Kfz-Steuer zurückbekommen sollten. Genau. Das ist denen aber auch schon noch auf die Füße gefallen. Und Scheuer, ich kann es mir gar nicht anders erklären, dass der einfach nur dachte, ich mach das Ding jetzt, ich zieh's jetzt durch, alle haben es nicht gepackt, aber ich, der Andi, aber gut.
Du hast es mitbekommen, vor kurzem hat Dr. Angela Merkel in Bayern von Markus Söder das Bayerische Verdienstkreuz irgendwie für besondere Verdienste um Bayern und so bekommen. Und es ist mittlerweile auch total klar, warum. Weil sie einfach diese drei Bundesverkehrsminister in ihre Kabinette von der CSU integriert hat. Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt, dann Andi Scheuer. Und so wurden über Jahre wirklich Millionen an Bau- und Fördergeldern aus dem Topf des Bundesministeriums nach Bayern gelenkt, überproportional, das ist nachgewiesen. Und dann.
Also ich glaube, der Wahlkreis von Andi Scheuer soll sehr schöne Straßen haben, hörte ich mal.
Unbedingt, unbedingt. Es muss herrlich sein. Und dann wurde halt noch über dieses Bundesministerium, dieses wirklich hirnrissige und mit, wie gesagt, ausländerfeindlichem Subtext versehene Wahlversprechen dieser PKW-Maut organisiert.
Schöne Posse, aber ein bisschen teuer. Wäre schöner gewesen. Wären nicht so viele Nullen da hinten dran.
Alte weiße Männer.
Gericht. Umbenennung der Berliner Mohrenstraße ist zulässig. So steht es in einer Reportage der Berliner Zeitung. Das Berliner Verwaltungsgericht hat gestern entschieden, die Berliner Mohrenstraße darf umbenannt werden. Sechs Anwohner hatten gegen diese Umbenennung geklagt, darunter der Historiker Götz Ali. Der Beschluss zur Umbenennung der Mohrenstraße sei, Zitat, überstürzt und wenig begründet, sagt er. Sein Widerspruch habe das Bezirksamt nicht inhaltlich geprüft. Das Gericht hat nun die Umbenennung bestätigt. Die Straße heißt seit Mai 2021 Anton-Wilhelm-Amo-Straße nach dem ersten Gelehrten afrikanischer Herkunft an einer preußischen Universität.
Also mir fehlt da so ein bisschen die Lust an der Empörung. Also ich glaube, mir wäre nichts mehr egal, als wie die Straße heißt, in der ich wohne. Also vor allen Dingen, also ich habe jetzt auch nicht so einen Fetisch, dass ich mir überall denke, so das muss jetzt umbenannt werden, das ist ein blöder Name oder so, das ist bei mir nicht so angelegt, aber wenn sich da Leute dran stören, so what?
In dieser wirklich interessanten Reportage von dem Gerichtsprozess da gestern, da taucht dann eine Frau auf, eine Klägerin, die dort in der Straße wohnt und dann erzählt, dass sie am Institut für Europäische Ethnologie arbeitet, das sich eben in der Mohrenstraße Nummer 40 befindet. Eine Adresse, an der sie nicht länger ihre Studenten und internationalen Gäste empfangen möchte. Und deshalb hat sie sich für die Umbenennung eingesetzt und das kann ich dann ehrlich gesagt schon sehr gut verstehen.
Kann ich total gut verstehen. Also sind wirklich gute Argumente und dann lässt man es einfach gehen. Also ich weiß nicht, warum man sich da so dran aufhängen kann. Also ich kann es wiederum verstehen bei Axel Springer. Kannst du dich erinnern, als sie durchgesetzt haben, dass dieser kleine Teilbereich zur Rudi-Dutschke-Straße umbenannt wurde?
Ja.
Konnte ich auch nicht so richtig verstehen. Warum nicht? Warum nicht Rudi-Dutschke-Straße?
Welche Straße, Iris, würdest du denn gerne mal umbenennen?
Ja, wie gesagt, ich habe es nicht so mit Straßennamen. Ist nicht so mein Ding, wobei ich letztens eine kleine Radtour gemacht habe durch Pankow und dann bin ich an der Hans-Jürgen-Straße vorbeigekommen. Und da dachte ich, guck, Hans-Jürgen. Könnte auch Hans-Dieter heißen. Hans-Dieter-Straße 14. Why not?
Ja, das ist nicht so spektakulär. Und welche Straßennamen fehlen dir jetzt einmal in Berlin oder in deiner Umgebung?
Ich habe da wirklich jetzt nicht so mir darüber Gedanken gemacht, dass auch die Straße XY viel besser anders heißen könnte. Tatsächlich geht das völlig an mir vorbei. Ich habe da überhaupt keine Aktien in diesen Diskussionen mit drin, was Straßennamen angeht.
Ich meine, wenn es wie in diesem Falle natürlich so ist, wie es auch mal die Bezirksverordnetenversammlung in ihrem Antrag auf Umbenennung dokumentiert hat, dass nach heutigem Demokratieverständnis der bestehende rassistische Kern des Namens belastend ist und dem internationalen Ansehen Berlin schadet. Ich persönlich kann es verstehen. Götz Ali wiederum sagt, also Umbenennungen hätten immer etwas Totalitäres. Deshalb sei er da dagegen, selbst wenn er natürlich total versteht, gerade als Forscher, der Bücher über den Nationalsozialismus und den deutschen Kolonialismus geschrieben hat, wie belastend das für andere Menschen wiederum sein kann.
Ich versuche mal so ein bisschen seine Argumentation aufzunehmen. Also was ich zum Beispiel nicht so richtig gut finde, ist, wenn man wirklich Dinge, die in der Geschichte passiert sind, einfach aus dem Stadtbild entfernt. Also ich bin ein großer Verfechter des Palastes der Republik gewesen. Weil
der wurde gesprengt, ja.
Und ich fand es echt blöd, weil das gehört auch zur Geschichte der Stadt. Und dann machst du die einfach weg und setzt da halt eben dieses dieses Phantasialand hin, das ist so ein Schloss wie ein Disney World. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Also das kann ich nachvollziehen, aber bei einem Straßennamen finde ich, den du ja eben wirklich auf Briefe draufschreibst und wenn da einer jedes Mal wieder im Kopf hat, was er damit verbindet, finde ich das auch völlig in Ordnung, dagegen vorzugehen und kann das nicht so richtig nachvollziehen, diesen alten Namen beibehalten zu wollen. Da kann ich es echt nicht verstehen.
Das ist ja drollig.
Justin Trudeau bittet Taylor Swift um Konzerte in Kanada. So steht es in der FAZ. Ein guter Politiker muss ein offenes Ohr für Krisen aller Art in seiner Bevölkerung haben. Mögen sie noch so klein erscheinen. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau kümmert sich dieser Tage etwa um die Taylor Swift-Anhänger in seinem Land. Unter den Fans der Sängerin macht sich derzeit Verzweiflung breit, weil die 33-Jährige noch immer keine Konzerttermine für Kanada bekannt gegeben hat. Ja, sie ist zurzeit auf großer Tour, die Eras Tour. Sie hat begonnen und 130 Auftritte auf 5 Kontinenten sind geplant und bekannt gegeben worden. Unter anderem kommt sie in die USA, Brasilien, Japan, Australien und auch nach Deutschland, aber eben nicht nach Kanada. Und Trudeau schreibt nun: Ich kenne Orte in Kanada, die sich über deinen Besuch freuen würden. Halte uns nicht noch einen grausamen Sommer mal lang hin. Wir hoffen, wir sehen dich hier bald. Das schrieb er an Swift gerichtet. Sie reagierte bislang nicht. Anderswo wird Swift hingegen gleich dreimal zu sehen sein. In Gelsenkirchen. Dort wurden 2 Zusatzkonzerte bekannt gegeben. Weitere Zusatzkonzerte gibt es auch in Hamburg und München. In Deutschland wird Swift dann nächstes Jahr insgesamt 7 Konzerte spielen. Und Justin Trudeau fragt sich vermutlich: What the fuck ist Gelsenkirchen? Ich meine, kannst du ihn verstehen, Iris, den Trudeau? Bist du auch ein Taylor Swift-Fan?
Nee, eigentlich nicht so. Obwohl, also ich finde bei ihr halt manchmal so ganz witzig, die ist halt manchmal, also die macht manchmal so ganz andere Schlagzeilen. Jetzt nicht nur so mit ihrer Musik, sondern die ist ja auch so ganz pfiffig. Die hat sich, glaube ich, auch mal mit Spotify so ein bisschen angelegt und dann hat sie, glaube ich, auch mal geklagt, weil irgendein Rapper wohl ein Byte aus ihrem Song rausgeklaut hat und so. Und ich so als kleiner Urheberrechts-Nerd finde das vor dem Hintergrund so manchmal spannend. Das ist weniger tatsächlich die Musik. Aber also das tut mir total leid, also für den armen Justin Trudeau und für die ganzen Kanadier. Das, aber Gelsenkirchen, hör mal, das ist bei Köln.
Also, liebe Kanadier, kommt doch einfach alle nach Gelsenkirchen, bekommt einen sehr, sehr guten Eindruck von Deutschland. Und vielleicht zum kleinen Trost für Justin Trudeau, vielleicht hat er noch nicht gehört, dass Taylor Swift angeblich mit ihren Konzerten an den Orten, wo sie auftritt, ja die Inflation in die Höhe treibt. Also da gab es wohl Untersuchungen, es wird immer noch unter den Inflationsexperten dieser Erde gestritten, wie seriös die waren. Aber am Beispiel von einzelnen Konzerten dachten einige festgestellt zu haben, dass dort, wo sie ist, tatsächlich die Inflation steigt wegen dem hohen Konsum, Restaurants, Ticketpreise, Hotels etc.
Okay, dann Gnade Gott. Gelsenkirchen. Richtig. Das ist, the end is near.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Adele mahnt Publikum, hört auf, Dinge auf Künstler zu werfen. So steht es bei gmx.de. Bei einem Auftritt im Caesars Palace in Las Vegas hat die Sängerin Adele die Konzertbesucher aufgefordert, keine Gegenstände auf Musiker zu werfen, mit einer T-Shirt-Pistole in der Hand, mit der sie als Teil ihrer Performance gerne Merchandising-Artikel ins Publikum schießt, fragte Adele: Ihr Publikum, habt ihr bemerkt, dass die Leute im Moment die verdammte Show-Etikette vergessen? Die Leute werfen einfach Mist auf die Bühne, habt ihr das gesehen? Hintergrund dieser Ansage ist, und hier wird es jetzt wirklich kurios, dass ein Fan bei einem Konzert der Sängerin Pink vergangene Woche in London ein Tütchen auf die Bühne geworfen hat, das die Asche seiner Mutter enthielt. Verletzt wurde bei der Aktion niemand. Was ist da bitte los? Wie sehr muss man Fan sein, um die Asche seiner eigenen Mutter auf die Bühne zu werfen?
Das das klingt wirklich nach einem richtigen Hardcore-Fan. Ich kann es mir nicht anders erklären.
Ja, wobei die Frage jetzt schon bleibt, war die Mutter überhaupt Pink-Fan, also die da auf die Bühne flog, oder nur die Person, die sie auf die Bühne geschmissen hat?
Man kann sie ja leider nicht mehr fragen, ne? Schade.
Und was hat Pink wohl mit dem Tütchen gemacht?
Rauchen kann man es nicht, ne? Hat noch keiner versucht, oder?
Oh Gott, also ich glaube, jetzt driften wir hier ein bisschen ab. Iris, es war so gehaltvoll, es war so schön. Wir sollten es, bevor das jetzt weitergeht, dabei belassen und gratulieren an dieser Stelle noch allen Gewinnerinnen und Gewinnern des Deutschen Podcastpreises, selbst den Kollegen des anderen großen Nachrichtenpodcast von The Pioneer Briefing von und mit Gabor Steingart, die den Publikumspreis gewonnen haben, denen und allen anderen herzlichen Glückwunsch. Und bei dir, Iris, bedanke ich mich sehr für deine Zeit, für deine Gedanken, für dein Lachen. Die Politik geht in die Sommerpause. Worauf freust du dich denn am meisten in diesem Sommer?
Ich freue mich wirklich, nicht mehr über das Heizungsgesetz berichten zu müssen. Also zumindest für ein paar Wochen.
Dass du bist dieser Optimistin.
Running Gag, ja, dieser Running Gag für mich doch eine kleine Sommerpause einlegt. Aber ich befürchte, da wird vielleicht nichts draus.
Ich gönne es dir und mir und sage einfach einen schönen Sommer. Vielen Dank, dass du da warst und komm demnächst mal wieder.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich komme sehr gerne wieder.
Einen schönen Tag dir.
Macht's gut.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Fränking. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.